der Im Kopf des Trainers Stammtisch. Servus! Training, das ist das nächste Thema, worüber ich gerne mit euch sprechen würde. Gab im Vorfeld auch ein paar Fragen, die habe ich ein bisschen auch zusammengefasst. Erstes Stichwort Abwechslung beim Torwarttraining, Pascal. Auf Wiederholungen setzen oder mega viel Abwechslung beim Torwarttraining? Das hat der Sascha gefragt.
Okay, das gibt ja immer zwei Gesichtspunkte. Also ich glaube schon, dass man sehr abwechslungsreich sein sollte in der Übungsgestaltung, in dem Torwarttraining, aber man sollte halt immer wissen, auf welche Themen man sich festlegt. Also das ist immer ganz entscheidend, was für eine Philosophie hat man, auf was legt man Wert, was wird halt auch gebraucht, was passt auf den Torhüter. Ich glaube trotzdem, dass die Wiederholungszahlen extrem wichtig sind. Also bei mir ist es halt so, dass wir tagtäglich immer die ersten 10, 15, 20 Minuten, das ist nicht pauschal zu sagen, immer Automatismen nehmen, die halt ganz, ganz wichtig sind, dass man einfach drin bleibt, dass man das wieder abruft und dann halt in die gewissen Schwerpunkte reingeht. Aber ich finde halt, wenn man einen Schwerpunkt hat, sollte man halt einfach sehen, das M-Produkt ist halt wichtig. Was will man aus der Einheit raus haben? Und da kann man halt auch, ich sage jetzt mal, keine Stellschrauben drehen, damit man die Übung vielleicht ein bisschen anders gestaltet, damit es nicht immer, dass die Torhüter nicht direkt wissen, was kommt jetzt. Aber ich glaube schon, auch wie beim Mannschaftstrainer oder bei einer ganz normalen Woche, dass sich gewisse Sachen einfach wiederholen müssen. Weil ich finde halt auch, gerade im Torwarttraining, das ist auch immer so eine ganz wichtige Sache. Man sieht dann Torwarttrainer, die machen was mit dem Tennisschläger, die machen was mit einer 3D-Brille, die machen was mit was auch immer. Also immer neue Ideen, immer das Neueste. So, aber dann, glaube ich, fruchtet das erst, wenn die Häufigkeit da ist. Also wenn das meine Philosophie ist, dann ist das gut, aber dann muss auch die Häufigkeit passen. Wie auch immer, ich kann ja jetzt sagen, okay, ich war Mannschaftstrainer, in der einen Woche mache ich 4-3-3, in der anderen Woche mache ich 3-5-2, in der nächsten Woche mache ich 4-4-2 Raute, dann mache ich mit drei Stürmer, mit sechs Abwehrspielern, also das ist ja auch eine Abwechslung, aber das bringt ja, das erzielt ja kein Ergebnis, weil einfach die Konstant, das Verstehen, der zeitliche Aufwand ja gar nicht gegeben ist. Also ich finde schon, dass man, ich sage jetzt mal, zu 80% seinen Übungskatalog haben sollte und dann sollte man immer verschiedene Stellschrauben drehen, damit es nicht immer das Gleichbleibende ist. Aber ich finde, man sollte auch nicht zu viel ausprobieren, weil dafür ist die Zeit auch zu knapp, wenn es mal nicht funktioniert. Man muss ja immer sehen, ich sage jetzt mal, im Jugendbereich kann man noch ein bisschen experimentieren. Wenn es dann nachher um Punkte, um Trainerentlassung geht, um medialen Druck, um Geld, sage ich jetzt mal, da muss es einfach stimmig sein in der Woche und da hast du keine Zeit für Experimente. Aber ich finde schon, was halt für mich wichtig ist, dass man sich nach jeder Saison und nach jedem Halbjahr reflektiert selber und dann sagt, okay, den Schwerpunkt können wir vielleicht mit dem Element noch ein bisschen ausweiten, können wir ein bisschen verfeinern. Das habe ich da gesehen, das bringe ich nächstes Mal mit rein. Aber ich gehe nie von meiner Philosophie oder von meinen Schwerpunkten weg oder von meiner Überzeugung. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, weil man sollte immer das machen, wovon man auch überzeugt ist und was auch gut funktioniert und nicht immer, wenn ich irgendwas sehe oder man hat ein neues Trainingsmaterial, sofort haben wollen und nur weil der Torwarttrainer X oder der Mannschaftstrainer Y das gemacht hat, kann das bei mir vielleicht nicht funktionieren. Dann habe ich schon ein Problem, das meiner Mannschaft auch dann rüberzubringen. Und da ist halt der zeitliche Aufwand oder der Aufwand mit dem Ertrag, das steht in keinem Verhältnis.
Ich glaube, Bielsa war es, der an der Stelle wahrscheinlich reingrätschen würde. Der hat so sinngemäß gesagt, Wiederholungen töten jede Kreativität.
Die Meinung kann man ja haben, aber man muss es ja im Torwarttraining, finde ich halt auch. Ich finde auch verschiedene Ideen, verschiedene Einflüsse, auch kreativ zu sein, okay. Aber ich finde einfach, man muss das Fußballspiel auf dem Kleinsten runterbrechen. Und was heißt das? Das heißt, du musst als den Stürmer das Tor treffen, egal wie. Du musst als Torhüter den Ball oder das Tor verteidigen, egal wie. Als Abwehrspieler musst du den Ball köpfen und deinen Zweikampf gewinnen, egal wie. Also das ist ja immer so, klar soll man immer das perfekt machen. Aber im Spiel ist halt auch, der Torhüter muss eine Flanke sicher fangen, ob er jetzt mit dem rechten oder linken Bein abspringt. Der muss jetzt den Ball aus der Gefahrenzone ablenken, ob er das, ich sage jetzt mal ganz blöd, mit den Händen macht oder mit dem Kopf macht. Das ist alles vollkommen egal. Es geht einfach darum, welche Aufgabe hat jede Position auf dem Platz. Und ich finde, wir denken manchmal viel zu komplex und viel zu viel zu kompliziert. Und alle wollen immer das Perfekte haben. Und das Perfekte wird halt nicht funktionieren, sondern du musst halt einfach auf deiner Position, wie vor 30 Jahren oder wie vielleicht in 30 Jahren, sind die Aufgaben der verschiedenen Positionen bleiben gleich. Es wird nur schneller, es wird vielleicht dynamischer, es wird athletischer, keine Ahnung, das ist alles okay. Aber ich finde, du sollst halt auch das trainieren im Training, gerade bei Torhütern, was halt im Spiel wichtig ist. Du sollst halt den Ball halten, du musst halt den Ball gut passen können, du musst Situationen erkennen. Und ich glaube, ob du da jetzt zwei Hütchen aufstellst oder 16 oder einen Tennisschläger oder wie auch immer, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin halt lieber einer, der es einfacher hält, aber qualitativ so gut, dass meine Torhüter am Wochenende in der Bundesliga funktionieren. Da sind Wiederholungen extremst wichtig.
Würdest du das für deine Arbeit als Mannschaftstrainer unterstreichen? Mehr Wiederholungen oder, auf Saschas Frage zurückzukommen, lieber viel mehr Abwechslung als Mannschaftstrainer? Das, was man ja nicht so mit dem Torwarttrainer auch 1:1 vergleichen kann, das ist klar.
Ja, ich weiß jetzt ja nicht genau, wie Bielsa dieses Zitat gemeint hat, ob er jetzt die Wiederholung in der gleichen Abfolge, in der gleichen Ausführung meint oder ob er damit gemeint hat, dass es die Wiederholung von Übungen jetzt ist, die man immer wieder dann bringt. Ich bin schon ein Fan davon, den Jungs gewisse Sicherheit zu geben, auch in den Trainingseinheiten. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn man zu Beginn mit einer Übung startet, die die Mannschaft schon kennt, dass man dadurch leichter in einen Flow reinkommt im Training, als wenn man gleich nach dem Aufwärmen schon mal komplett was Wildes macht, das überhaupt nicht funktioniert und du dann in viele fragende Gesichter reinguckst. Ich finde einen interessanten Punkt auch generell, wenn man an das Training denkt und wenn man sich selbst dann auch immer wieder kritisch hinterfragt, was trainiert man eigentlich die ganze Woche über und wie läuft so ein Spiel ab? Und da denke ich, ist es schon eher so, dass wir eigentlich das Training von Minute 1 bis Minute 90 oder egal wie lange auch immer genau durchplanen und sagen, okay, es geht von der Übung zu der, die Spieler da, das, diese Regeln. Aber in einem Spiel kann es ja auch mal passieren, dass nach 2 Minuten, wenn wir gerade die Torhüter gehabt haben, der Keeper eine rote Karte bekommt und dass das ganze Spiel total verändert. Und wir haben da schon einige Diskussionen zu dem Thema gehabt, ob wir nicht vielleicht teilweise auch in unserer Trainingsplanung und Trainingsarbeit zu statisch, zu stur und zu festgefahren sind und ob es da nicht vielleicht auch ein bisschen mehr Freiraum geben sollte, um dann auf die Mannschaft einzugehen, um zu reagieren, okay, wie kommt der Übung an, die läuft vielleicht gut, die mache ich dann ein bisschen länger oder ich sehe dann Dinge am Platz, die ich dann versuche gleich zu adaptieren oder die Übung gleich ein bisschen anzupassen. Also ich denke, oder Thema Belastungszeiten jetzt da im Training, warum mache ich immer Intervalle, die 2 Minuten lang sind oder immer 4 Minuten? Im Spiel habe ich ein Intervall, das ist 7 Sekunden, dann habe ich mal 45 Sekunden, dann habe ich wieder 18 Sekunden und, gell. Ich glaube, so diese Brücke zwischen dem, was passiert am Wochenende im Spiel und wie arbeiten wir eigentlich die ganze Woche, diese Brücke zu bauen und einfach zu hinterfragen, trainieren wir eigentlich so, wie das Spiel dann abläuft oder nicht, ist eine ganz spannende Frage.
Und eine andere spannende Frage, gerade beim Thema NLZ und natürlich schon das bestmögliche Training gestalten, haben wir auch noch. Und zwar, Dominik, was hältst du von dem Ansatz, Jahrgänge bei Kindern und Jugendlichen nach Quartalen zu unterteilen, war von Nico die Frage, richtig?
Ja, also finde ich schon grundsätzlich positiv, bei den Spielern auf das biologische Alter auch einzugehen. Wenn ich denke, dass es da Jungs gibt, die 12 Monate jünger sind als ihre Mitspieler plus vielleicht noch eine andere körperliche Entwicklung, die sie bis jetzt genommen haben, dann glaube ich, dass es für einen Spieler schon wichtig sein kann, dass es immer wieder zu Erfolgserlebnissen kommt und dann auch vielleicht einmal mit jüngeren Spielern gemeinsam spielt. Aber das Gegenargument wäre natürlich, wenn man so an Straßenfußball denkt, wo 13-Jährige gegen den 28-Jährigen am Bolzplatz spielt und sich dort dann auch durchsetzen muss, hat bestimmt auch was für sich und kann auch einen Ehrgeiz in jemanden auslösen, um zu sagen, okay, ich möchte besser werden und ich möchte es dem jetzt zeigen. Aber wenn man die Möglichkeit hat in einem Verein und Spieler so ein bisschen jonglieren kann oder den immer wieder in einer anderen Mannschaft dann einsetzen kann, dann denke ich, sollte man situativ davon auf jeden Fall Gebrauch machen.
Aber haben wir, Dominik, noch so viele Straßenfußballertypen in den NLZs? Ich glaube, es ist fast gar nicht mehr, oder?
Ja, da muss man sich eben auch selbstkritisch hinterfragen. Wie trainieren wir und was bieten wir den Jungs unter der Woche dann an? Gell? Wie oft schaffen wir es, diese Straßenfußballer-Mentalität auch aus den Spielern rauszukitzeln, wenn ich dann vorher gehört habe, dieses Beispiel, was der Nico gebracht hat, von A nach B zu C zu D zu passen, damit weil die halt weniger Kreativität fördern und genauso Wettkämpfe in Trainingseinheiten. Wir wissen es ja alle, also wenn dann 10 Minuten übrig bleiben, weil man seine anderen Themen alles so überzogen hat oder weil man einfach diesem freien Spiel nicht genug Bedeutung schenkt, dann ja, darf man sich vielleicht auch ein Stück weit nicht wundern, warum es dann so ist, wie es momentan ist.
Gibt es beim VfL Wolfsburg was Straßenfußballermäßiges an Übungen oder an ganzen Einheiten, die ihr entwickelt habt oder adaptiert? Also ich erinnere mich an Oskar Corrucciano, der hat mal hospitiert, hat das hier im Podcast auch erzählt. Ich glaube, Manchester United war es, ja, bei Sir Alex Ferguson, die ganz bewusst einmal die Woche eine Trainingseinheit hatten, so mit Straßenspielcharakter, weil sie da, ich weiß nicht, wie viele Mannschaften waren, also war auf jeden Fall die C-Jugend und die B-Jugend, die haben sie zusammengewürfelt und haben daraus Mannschaften entwickelt. Also dass auch wirklich der ganz kleine 14-Jährige, der vielleicht nur 1,20 Meter groß ist, mit dem B-Jugendlichen, der 1,85 groß ist und ein Kraftpaket ist, dass die ganz bewusst zusammenspielen. Gibt's da bei euch sowas Straßenfußballermäßiges oder kommt das in der Ausbildung, kann das gar keinen Platz haben?
Ja, das ist relativ schwierig. Also es ist immer so und auch im NLZ, weil ich ja selber da gearbeitet habe, da arbeitet man schon auch beim DFB Richtung Schablone. So, wie möchte man den Jungen oder das Mädchen dann, wie möchte man das sehen in der D-Jugend, in der C-Jugend, in der B-Jugend? Und da ist man ja auch sehr, sehr schnell mit Beurteilung bei den Jungs. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, das habe ich auch erlebt mit dem Torhüter, den habe ich 2015 aus, ich sage jetzt mal, aus dem Berliner Bezirk nach Wolfsburg geholt. Den kann ich nicht so behandeln wie ein Jungen, der in Wolfsburg oder vielleicht in wo auch immer behutsam aufgewachsen ist, sondern ich muss ihn ein bisschen an der langen Leine lassen. Das ist dann auch eine Vertrauensbasis, das ist ein Geben und Nehmen. Und ich muss ihn einfach ein paar Sachen einfach machen lassen. Oder ich habe in meiner B-Jugend Nummer 10, keine Ahnung, der ist vielleicht ein bisschen kleiner, schmächtiger, total technisch gut, verliert aber manche Situationen, weil er einfach körperlich noch nicht so weit ist. Den kann ich ja auch nicht direkt abmoderieren, sondern ich gebe ihm einfach die Chance, der muss sich entwickeln, der muss sich freischwimmen, kommt vielleicht aus anderen Verhältnissen. Also man muss halt das Ganze sehen. Und im NLZ ist halt oft so, ja, wenn du das und das bis dahin nicht kannst, wirst du das nicht. Und man sieht auch ganz oft, dass, wenn man auch die Nationalmannschaften sieht, von der U15-Nationalmannschaft schafft es ja keiner nach oben. So, also die Jungs entwickeln sich ja auch manchmal später. Man hat vielleicht Probleme auch in der schulischen Sache und man kann sich gar nicht so Fußball konzentrieren. Vielleicht muss man da ansetzen, vielleicht. Also es gibt so viele Sachen, die man mit beeinträchtigen muss oder nachdenken muss, was halt alles mit dem Jungen passieren kann. Und ich finde, möchte man solche Straßenfußballer, solche anderen Typen einfach nicht, weil die nicht in das tolle, behutsame NLZ-Leben reinpassen. Oder man ist halt ein Trainer, der sagt, okay, auf den Typen stehe ich, den kriege ich halt charakterlich so weit hin, dass es, ich sage jetzt mal, nicht mehr Arbeit mir macht als vielleicht auch dann Ertrag. Aber ich muss ihn einfach anders behandeln. Und ich brauche einfach dieses dieses blinde Vertrauen, ihn an der langen Leine zu lassen. Und ich glaube, dann kriegt man auch von den Jungs viel mehr wieder. Aber ich glaube einfach, dass auch viele Trainer das gar nicht haben wollen, solche Straßenkicker. Und das ist halt einfach, ich finde einfach schade. Man redet immer über Typen, man redet über Entscheidungsträger, man redet über Entscheidungen. Und wenn einer vielleicht mal Mist baut, weil er die falsche Entscheidung trifft im Leben, dann ist es halt auch so. Da sind wir alle durchgegangen. Also ich finde, es ist immer im NLZ, und das ist bei uns ja auch genauso und auch vielen NLZ, dass man halt viel schwarz-weiß einfach malt sich vielleicht auch gar nicht mit der anderen Situation auseinandersetzen möchte, weil man ist selber behutsam aufgewachsen, man ist selber aus den guten Umständen gekommen, aber oft ist ja so, die Realität oder das Leben sieht ja manchmal anders aus. Also ich finde, da muss man sich schon mal tiefgründiger mit beschäftigen, als vielleicht dann diese Schwarz-Weiß-Malerei.
Wenn es diese Spieler, Typ Straßenfußballer, in den NLZs mehr oder weniger gar nicht mehr gibt, weil sie nicht gewünscht sind, wie sieht das dann im Amateurbereich aus? Nico, bei dir zum Beispiel oder Sascha, habt ihr in euren Vereinen, vielleicht bei euch in den ersten Mannschaften, oder wisst ihr von C-, D- oder B-Jugendspielern oder Spielerinnen, die noch wirklich so die klassischen Straßenfußballer sind?
Also ich kann jetzt gerade von meiner Mannschaft sprechen, ich habe da schon noch so ein paar Mädels drin, die auch so wirklich noch so auf dem Boysplatz groß geworden sind unter den Jungs oder auf dem Hartplatz und so. Und also du merkst an einigen Aktionen schon, dass die oft halt auch so eine gewisse Ausstrahlung und ich nenne es jetzt einmal mal Mentalität mitbringen. Und oft Typen sind in Anführungsstrichen, die auch echt vorangehen und so. Und ja, klar sind die auch oft schwieriger manchmal zu handeln, ne? Also die brechen aus, also man muss denen schon so ein bisschen Freiraum auch lassen. Aber es sind halt auch immer wieder Typen, wo ich sagen muss, die eine ganze Mannschaft mitreißen können und auch wirklich einen Unterschied am Wochenende machen können und die das irgendwie schon für mich, muss ich sagen, auch alles ein Stück weg auch weiter noch ein bisschen mehr leben. Also ich rede jetzt vom vierte Liga Frauenbereich, die leben das alles noch mehr. Also wenn ich die, könnte ich jetzt anrufen und sagen, wir machen jetzt noch eine Trainingseinheit, die sind da, wo der andere sagen würde, oh, guck, also für die hat das schon einen sehr hohen Stellenwert, das ist schon mindestens Hobby Nummer eins, sage ich mal, bei denen, und das merkst du schon. Und ich glaube, irgendwo brauchst du so eine gute Mischung in der Mannschaft und klar kannst du dir nicht 11 von solchen, sage ich jetzt mal, Paradiesvögeln erlauben, aber ich sag mal, wenn du 1, 2 da drin hast und die relativ gut gehandelt kriegst und auch das Herz von denen packen kannst, können die natürlich auch Gold wert sein. Ne? Aber es kann natürlich auch in die andere Seite ausschlagen, dass die halt zu viel durch Emotionen sich leiten lassen, rote Karte, wie man das so kennt. Aber ich habe überwiegend eigentlich, wenn man ein gutes Standing mit denen hat, eigentlich gute Erfahrungen damit gemacht, ja.
Sascha, hast du noch Schnicker, so richtige Straßenfußballer?
Ja, also ich glaube, so diese Mentalität stirbt so ein bisschen aus, weil wir sind selber, glaube ich, früher ganz anders groß geworden. Da wurde der Rucksack in die Ecke geschmissen, man ist zum Bolzplatz gegangen. Heutzutage machen die bis 16 Uhr Schule und dann müssen noch irgendwo anders hin. Ich glaube, es wird von dem Grund aus, von der Jugend her schon ein bisschen anders gelebt. Es gibt hier und da immer noch welche, was ich auch selber sehr begrüße, so wie Nico auch gesagt hat. Ich finde das schon gut, weil die so ein bisschen den Unterschied auch machen können. Ich nenne es immer so den Unterschiedsspieler in dem entscheidenden Spiel. Aber ich glaube, es stirbt so ein bisschen aus und ich bin auch so ein bisschen traurig. Aber Pascal sagt es ja auch, es ist ja auch nicht unbedingt gewünscht. Ne? Wir haben unser Schema, unsere Schablone, da wollen wir weiter hinkommen. Und wenn du leistungsbezogen arbeiten willst, dann musst du halt diesen Weg gehen, um voranzukommen.
Fabian, im Ruhrpott gibt es doch bestimmt noch viele Straßenkicker, oder?
Ja, aber ich sehe das genauso, dass das mit der Schule und den außerschulischen Aktivitäten eigentlich immer weniger wird. Ne? Die Jungs und Mädels gehen in die Schule, teilweise bis 4 Uhr. Dann ist meistens um 4:30, 5 Uhr Training. Ja, und dann kommen sie nach Hause, dann müssen sie vielleicht noch ein bisschen Hausaufgaben machen, dann ist der Tag schon zu Ende. Also wirklich die Zeit, mal auf den Sportplatz zu gehen und zu pölen, gibt's gar nicht mehr. Und man hat auch gar nicht mehr diese Möglichkeiten. Ne? Also die Sportplätze werden von den Vereinen genutzt, dann wird man auch da um 4 Uhr schon runtergeschmissen. Und ja, so wie wir es früher gemacht haben, auf der Straße 2 Dosen hinstellen, das macht kaum noch einer. Ne? Das gibt's gar nicht mehr so wirklich.
Sandro, in der Schweiz, stellt man da noch Dosen irgendwo hin als Tor und shootet, wie man in der Schweiz sagt, zum Pölen aus dem Ruhrpott?
Ja, es ist so, in Schwamendingen, das ist so ein Vorort, dort war ich ja 7 Jahre lang Trainer, dort gibt es diese Straßenkids noch. Und ja, sie treffen sich irgendwo, stellen 2 Steine hin als Tor und dann kicken sie noch, shootet, aber nur noch dort. Und sonst bei den anderen Vereinen ist so, ja, die Jungs, die sind verhätschelt, die spielen lieber zu Hause. Es ist ein Muss, dass sie ins Training gehen müssen quasi. Also, so wie der Sascha gesagt hat, es ist eine total andere Generation.
Eins ist ja auch klar, ne? Das merkt man ja immer wieder. Das Talent alleine wird nicht reichen, um höher zu kommen oder um anzukommen, sondern du brauchst Mentalität, du brauchst diese Frechheit, du brauchst diesen Freiraum auch für Entscheidungen. Also nur weil du jetzt total technisch begabt bist und du bist ein toller, talentierter Junge, weil Talent werden sie irgendwie alle haben, auf ihre Art und Weise. Aber Profis werden dann, die vielleicht erst durch die Hintertür reinkommen, die vielleicht vorher gar nicht auf dem Schirm waren, oder sie kommen halt über die Mentalität. Und da finde ich halt auch ein ganz entscheidender Faktor sind die Trainer, die das auch einfach zulassen. Und vielleicht, dass der ein oder andere mal über die Stränge schlägt, da muss man ihm das klar sagen und in die Schranken weisen. Es gibt ja auch Regeln zu befolgen, das muss auch jeder. Aber trotzdem ihm einfach auch ja nicht das Leben direkt zur Hölle machen, wenn vielleicht mal was in die falsche Richtung geht oder passiert. Und ich finde, das ist immer vom Trainer ein Geben und Nehmen. Und ich finde, die Trainer sind ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, den solche Jungs auch einfach die Chance zu geben, sich zu entwickeln. Und aber klar ist halt auch, was ich vorhin auch gesagt habe und auch der Nico gerade schon, es darf halt dann nicht zur Arbeit werden, den Jungen dann mehr in die Schranken zu weisen, als auf dem Fußballplatz mit ihm Spaß zu haben. Und da ist halt der schmale Grat. Aber wir als Trainer sind ja auch nicht nur Trainer, sondern auch, ich sage jetzt mal, Pädagogen und Freunde oder Elternersatz oder was auch immer. Und ich glaube, das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, wie wir mit diesem Thema umgehen. Und man muss ja auch nicht immer als Trainer in die Schablone reinkommen, die alle haben wollen. Und die beste Ausbildung und das Training ist von A bis Z durchgeplant und dies und das. Sondern ja, es gibt ja auch andere Typen, die vielleicht mal in die andere Richtung halt gehen und nicht immer Ja und Amen sagen. Und ich glaube, das ist manchmal besser und man kommt eher zum Ziel, als wenn immer nur alle nur nicken und alles ist wunderschön und ich will bloß keine Konfrontation haben.
Ja, weil wir wollen ja genau die, oder Dominik, genau die Jungs in Schwammendingen, die zwei Steine nehmen und irgendwo auf Asphalt ein bisschen kicken. Die willst du doch auch in deine U17 haben, oder? Ein paar davon zumindest.
Auf jeden Fall, ja. Also das ist ganz klar.
Heißt also im Umkehrschluss, wie kommen wir da wieder mehr hin oder wie können wir in den Amateurvereinen diese Straßenkicker, die wir haben, vielleicht so ausbilden, dass die vielleicht doch bei den Profivereinen irgendwann wieder eine Chance haben. Vielleicht eben nicht über den klassischen Weg NLZ, sondern dass die es vielleicht dann später in einem älteren Alter noch schaffen. Eben von einem kleineren Verein wie bei uns es dann vielleicht schaffen, zu Pascal oder zu Dominik dann in die Elite noch vorzustoßen.
Ja, spielen, würde ich jetzt sagen. Also nicht irgendwelche YouTube-Videos sich anzuschauen, wo ein paar Strafetten gezeigt werden oder irgendwelche isolierten Technik-Drills, sondern die Jungs kicken lassen, die mit der Spielfeldgröße variieren, mit der Spieleranzahl variieren, Überzahl-, Unterzahlspiele, Belohnungssysteme, Wettkämpfe schaffen, Turniere, Vergleiche, all diese Dinge. Und das haben wir ja wieder bei dem, was wir ganz zu Beginn angesprochen haben. Mannschaft ist Spiegel vom Trainer. Wenn am Trainer das nicht wichtig ist und der Trainer das nicht vorlebt, dann glaube ich, dass auch schwierig ist, dass die Mannschaft diesen Hunger und diese Gier entwickelt.
Der Im Kopf des Trainers Stammtisch. Servus!